Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
YouTuber müsste man sein. Kamera an, Motorrad an, den ganzen Tag rumfahren und dafür auch noch Geld bekommen. Beste Leben. Ist das wirklich so? Wir reden mit einem. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
So Leute, da sind wir wieder. Es ist wieder Gasgeflüsterzeit, Folge 43 und mit mir wie immer dabei Jan Brützmann Brützel, der gestern Abend mich mit einer WhatsApp überrascht hat und da muss ich direkt an die Folge von letzter Woche anknüpfen. Er hat mich wieder den Proll-Jan raushängen lassen und zwar vom Feinsten. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt diese Autos mit dieser Unterbodenbeleuchtung. Jan hat das jetzt auch blinkend für sein Elektro-Lastenrad. Also, wenn ihr irgendjemand wild blinkend mit dem Lastenrad durch München radeln seht, das ist Jan. Und an der Stelle, Jan, wie geht's dir mit deinem blinkenden Lastenrad?
Ja, moin Michel, moin in die Runde. Du hast immer eine Art und Weise, das darzustellen, das ist ja der Hammer. Es geht mir natürlich nur wieder um die passive Sicherheit. Wenn ich damit unterwegs bin, meinen Hund damit durch die Gegend transportiere, manchmal sitzt Louis auch noch mit vorne drin, dann geht es einfach alles darum, gesehen zu werden. Dem bin ich jetzt wieder einen Schritt näher. Nee, Spaß beiseite, gab es einfach günstig bei Amazon solche LED-Streifen sogar mit Fernbedienung. Das heißt, ich kann jetzt auf dem Fahrrad sitzen und während ich fahre die Farbe wechseln und auch die Blinkintensität und Frequenz ändern. Geil.
Funktioniert das auch so beat-abhängig? Ne, es gibt ja diese Disco-Lichter, die sich dem Beat der Musik anpassen. Ist das bei dir auch so? Also wenn du deine Boombox in deinem Lastenrad mit dabei hast oder der Hund bellt, dass es dann in unterschiedlichen Frequenzen blinkt? Das wäre natürlich fett.
So advanced ist es dann doch noch nicht. Vielleicht muss ich einfach die passenden Lieder dazu finden. Oder ich übe mich jetzt auch noch im Beatboxen. Aber grundsätzlich ist es ein wichtiger Schritt nach vorne, um damit auf jeden Fall gut durch die Stadt zu kommen und sicher von A nach B zu kutschieren. Das war die einzige Motivation dahinter. Danke, dass du das so leicht ins Lächerliche gezogen hast.
Natürlich, du kennst mich doch, dafür bin ich immer da und ich möchte nochmal auf dieses unbedingt gesehen werden eingehen. Du hast ja nicht umsonst deine discofarbenen Pornoletten, die ziehen ja auch magnetisch alle Blicke auf sich, wage ich zu behaupten.
Das zieht sich ja wie ein roter Faden dadurch. Ja, aber wollen wir starten, denn wir haben noch heute einiges vor und gar nicht mal so viel Zeit. Eine andere Thematik wolltest du noch anbringen, Michel, was war das? Ich habe es gerade vergessen.
Ja, und zwar haben wir Reaktion bekommen von Duke von Blum, der mir wohl den saubersten und gelecktesten polierten Krümmer benutzt, geschickt hat, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Er hat es als Putzanleitung für dich, lieber Jan, tituliert und bei uns auf Instagram geteilt, uns das Bildchen geschickt. Ich habe es natürlich geteilt, also wenn ihr es euch angucken wollt, vergesst das, Story. Wir packen es in die Story-Highlights, dann könnt ihr es euch noch angucken. Also Grüße gehen raus an Duke von Blum und er freut sich eben auch schon auf unser 2-Jahres-Special, wenn du denn tatsächlich dann im Tanga und Pornoletten dein Motorrad im Livestream putzt. Dann haben uns Dankesnachrichten tatsächlich erreicht von unseren Gasgeflüster-Gewinnspiel-Gewinnern. Ne? Stichwort Redeanteil. Haben uns schicke Bildchen erreicht, so mit Sonnenbrille und T-Shirt. Also an der Stelle nochmal an Luca und Gino. Viel Spaß damit. Wir wünschen euch einen entspannten Sommer in T-Shirt und mit Sonnenbrille. Und jetzt höre ich aber auf zu reden, denn wir haben jemand mit dabei, der vermutlich sehr, sehr viel mehr Kluges zu unserem heutigen Podcast beitragen kann.
Gerade in Bezug auf Social Media, Instagram und Co.
Absolut. Wir haben nämlich quasi einen Experten eingeladen und begrüßen heute bei uns am Gasgeflüster-Stammtisch Lukas Litt. Hallo ja, Lukas. Moin.
Jetzt darf ich auch.
Ja. Moin.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, Jungs, ob mein Mikrofon aufnimmt. Ich glaube, ihr habt das noch nicht freigeschaltet.
Doch, wunderbar.
Ich habe nämlich einfach nur so einen geraden Strich unten bei mir.
Nein, das funktioniert wunderbar. Okay. Also das Tool, mit das wir hier nutzen zum Aufnehmen, hat ab und zu seine Schwächen. und es gibt sicherlich viele Bereiche, Instagram, YouTube und so weiter, wo du uns weit voraus bist. Aber das haben wir jetzt sogar einigermaßen hinbekommen. Hoffentlich ist es nicht so ein Boomerang, der uns wieder einholt am Ende der Sendung. Aber,
da vertraue ich jetzt mal drauf.
Es macht ja auf jeden Fall Ausschläge und es sollte funktionieren. Deswegen nochmal herzlich willkommen, Lukas. Wie sollen wir dich vorstellen oder wie möchtest du eigentlich gerne vorgestellt werden in so einem Kontext?
Boah, gute Frage. Ich meine, jetzt thematisch ist ja erstmal Influencer. Ich weiß nicht, wie der genaue Titel von eurem Podcast heute heißt.
Das hast du noch mit in der Hand.
Das habe ich noch mit in der Hand. Okay, der beste, nein. Ich würde sagen, dieses Wort Influencer meide ich eigentlich auch jetzt schon öfter. Ich weiß, ich kann damit immer wenig anfangen. Ich nenne mich eigentlich eher immer ein Content Creator, weil am Ende ist es erstmal das, was ich grundsätzlich mache. Ich erstelle auf Social Media, für Social Media Content, sei es Fotos, Instagram Stories zum Beispiel, diese kleinen 15-Sekünder oder auch YouTube-Videos. Also eigentlich bin ich eher ein Content-Creator. Wenn ihr mich so nennt, wäre das auf jeden Fall super.
Können wir gerne so handhaben. Warum haben wir dich eingeladen? Nicht, weil du einfach nur Bilder erstellst, sondern weil diese Bilder und Videos natürlich einen Themenschwerpunkt haben, nämlich Motorräder.
Genau. Das und, muss man noch dazu sagen.
Und muss ich gleich noch hinterher schießen, es gibt noch einen weiteren guten Grund. Du erstellst diese Bilder und Videos natürlich nicht nur, sondern hast auch ein gewisses Gewicht und eine gewisse Größe, denn es gibt ja inzwischen ganz, ganz viele, die sich auf Instagram, TikTok, YouTube und Co. bemühen und zu verdingen. Du bist aber tatsächlich seit einigen Jahren mit am Start und machst das hauptberuflich. Und ja, beschreitest quasi deinen Lebensunterhalt eben mit diesem, mit dem Content, den du erstellst und vielleicht auch ein bisschen so mit deiner Persönlichkeit. Das spielt natürlich da immer so mit rein. Und das ist nämlich tatsächlich auch so einer der Gründe, warum wir den Lukas jetzt heute mit in der Sendung haben. Wir kennen uns zwar schon ein bisschen länger und hatten halt immer mal überlegt, hey, wir müssen mal unbedingt eine Folge zusammen machen. Und jetzt gab es aber vor kurzem, vor anderthalb Wochen, um genau zu sein, also wenn ihr es hört, vor zwei Wochen, eine Steilvorlage dank eines Artikels in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die so ein bisschen das Thema Influencer und ja Außenwirkung vielleicht auch ja kontrovers, will ich jetzt mal sagen, diskutiert. Und da Jan und ich da so ein bisschen diametral aufgestellt sind und da heiß drüber diskutiert haben, haben wir uns gedacht, Mensch, wir holen uns auf jeden Fall jemanden mit an Bord, der das aus eigener Perspektive darstellen kann und da eben noch so den entscheidenden Standpunkt mit in die Diskussion bringt. Genau, und deswegen Lukas heute mit an Bord.
So, Michel, jetzt musst du auch nochmal wieder jemand unseren Gast zu Wort kommen lassen. Ich glaube, der sitzt schon da und checkt gerade wieder, ob sein Mikrofon überhaupt noch eingeschaltet ist oder was hier los ist.
Ist doch super, also brauche ich mich gar nicht hier selber vorstellen, aber ja, grundsätzlich stimmt es schon. Ich bin jetzt seit, ich glaube, über 3 Jahren oder so schon an Bord sozusagen im ganzen Influencer-Content-Creator-Business. Habe vorher tatsächlich ganz normal einfach studiert, auch meinen Abschluss gemacht und irgendwie kam das so nach und nach und irgendwie war es vielleicht gerade so der Zeitpunkt der Szene sozusagen und ich hatte nebenbei einfach ein paar Videos einfach immer erstellt und dementsprechend auch mit meinem Hobby Motorradfahren dann verbunden und so sind dann quasi meine Motovlogs, Motorradvideos entstanden, allerdings wirklich ohne irgendwie sämtlichen technischen Inhalt oder irgendetwas, sondern das Thema Motorrad war neu für mich und ich vermute einfach mal, dass das auch vielleicht viele dann interessiert haben, weil ja viele vielleicht sich damit auch ganz gut identifizieren konnten und selber das Motorradfahren gerade erst angegangen sind und so haben sie quasi mich immer auf meinen Reisen oder auf meinen Fahrten begleitet. Mittlerweile bin ich ja, vielleicht das nochmal ein bisschen dazu zum Ergänzen, ich bin irgendwann zum Thema Rennsport auch irgendwie gestoßen und arbeite da jetzt auch schon seit, ich glaube, 2 Jahren, mehr als 2 Jahren auch mit einem Rennveranstalter zusammen und genau, bin jetzt auch mehr gefühlt mittlerweile im Rennsport Content tätig als im Straßenbereich. Das wäre noch so ergänzend.
Genau, aber vielleicht auch nochmal, um dich grundsätzlich einzuordnen. Wie alt bist du? Seit wann hast du den Führerschein? Welches war dein erstes Motorrad? Wie hat das denn alles losgelegt? Denn bevor du die Kamera hattest, kam ja bestimmt auch noch was anderes dran.
Ich habe mit 17 meinen Autoführerschein gemacht, sehr, sehr früh. Motorrad kam erst später dazu. Ich meine, da war ich 19, jetzt bin ich 25. Also auch jetzt doch schon seit 6 Jahren habe ich den Motorradführerschein. Angefangen mit A2 war das, mit dem 48 PS Führerschein. Den habe ich dann nach 2 Jahren, wenn ich mich nicht irre, auch direkt erweitert auf den normalen A-Führerschein. Und das Ganze kam irgendwie so während des Studiums. Mein bester Kumpel, nach wie vor Marlon, der hat irgendwann zu mir in der Vorlesung gesagt, hey, ich habe jetzt ein Motorrad und ich werde jetzt Motorrad fahren. Und irgendwie dachte ich so, okay, bin früher schon bei meinen Eltern mal mitgefahren, mache ich jetzt auch, habe ich Bock. Und witzigerweise habe ich auf dem Heimweg von meiner Uni mal eine Triumph Street Triple auf der Straße gesehen und ja, schockverliebt, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber ich meinte so, boah, das ist ein cooles Bike, hört sich gut an und so bin ich dann irgendwie nach langen Arbeiten im Kellnerbereich, in der Gastronomie, bin ich dann an meine Triumph Street Triple gekommen, in eine grüne, das muss man dazu sagen, deswegen ist bei mir auch irgendwie immer noch alles grün und ja, da habe ich mir eine gekauft. Eine gebrauchte jetzt, aus 2008.
Da muss ich direkt nachfragen, hier so ein technischer Hintergrund. Die war damals 48 PS und damit A2-fähig. Konntest du genau. Die drosseln?
Das geht. Damals das ging geht. Das ja noch. Damals durftest du ja auch eine R1 drosseln.
Wieso war es denn da die Lage? Okay. Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
Das hat was mit dem Leistungsgewicht, hat das, glaube ich, zu tun, ne?
Leistungsgewicht und ja, genau, und die Leistung, jetzt sage ich hier schon wieder also Sachen, ich hoffe, ich lege mich da nicht so weit aus dem Fenster, darf nicht über 96 PS oder so sein? Also ungedrosselt darf sie dann nicht über 96 oder irgendwie so in dem Bereich PS sein. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum es so ist. Für mich ist da gefühlt einfach nur der Grund, dass die Leute sich alle neue Bikes kaufen, weil halt solche ganzen Motorräder wegfallen, wie eine alte Triumph oder da gibt es ja wirklich Tausende, die dann so 100, 110 PS haben. Die darfst du alle neuerdings nicht mehr fahren, also wenn sie dann gedrosselt ist.
Eine Sache muss man dazu sagen, du kommst aus Hamburg, das hat man vielleicht vorhin schon am Moin gehört, auch meine Heimatstadt, aber jetzt nicht unbedingt ja das absolute Eldorado, wo man sozusagen allein aufgrund der Kurven Interesse daran bekommt, mit zwei Rädern da mal rumzufetzen?
War auch tatsächlich am Anfang gar nicht so die, also na klar, irgendwann möchte man Motorrad fahren und schöne Touren machen, haben wir auch gemacht, aber irgendwie, mich hat einfach nur das Grundsätzliche am Motorrad fasziniert. Also jetzt vielleicht gar nicht erstmal so, wir haben jetzt hier einen Schwarzwald und ich sehe hier immer alle Motorrad fahren, jetzt will ich auch Motorrad fahren, sondern einfach nur diese Mobilität dahinter fand ich cool. Man kann das Bike irgendwo hinstellen, man hat frische Luft im Helm und das fand ich total cool. Dann nach und nach hat man sich natürlich schon mal ein bisschen orientiert. Ein paar Strecken gibt's hier, aber ich war jetzt letztes Jahr zum ersten Mal im Schwarzwald, kann man natürlich nicht damit vergleichen. Keine Frage. Wir haben dann tatsächlich im Sommer häufig Reisen gemacht. Ich bin dann häufig mit meinem Kumpel einfach nach Italien gefahren, zum Beispiel an Gardasee oder so und dann sind wir da ein bisschen durch die Gegend gefahren. Und dann kam halt auch recht schnell schon dieses Thema Rennstrecke einfach als Interessengebiet. Ja.
Ja, dann bist du ja so von der Ausrichtung Jan gar nicht so unähnlich. Der hat zwar im, was ist denn hier, Markgräflerland? Nee, das ist nicht badisch. Was ist hier die wie nennt man die Ecke? Kurpfalz, genau. In der Kurpfalzer Ecke das Moped fahren gelernt, aber ist ja tendenziell so am Anfang auch eher so, oder auch immer noch so Richtung Touri, will ich jetzt mal sagen, geprägt, deutlich mehr als ich. Jetzt hast du ja vorhin schon angedeutet, dass du contentseitig sehr, sehr Richtung Rennstrecke jetzt tendierst und orientiert bist. Spielt das Thema Motorradreisen für dich grundsätzlich noch eine Rolle oder ist es jetzt durch den Rennstreckenvirus so ein bisschen ad acta gelegt?
Witzigerweise habe ich vorhin so eine kleine Frage gemacht auf Instagram, da so entweder oder. Und da kam sehr häufig dann Rennstrecke oder Straße. Und eigentlich ist für mich ist recht klar, dass ich langfristig gesehen, denke ich, dann nur die Rennstrecke nehmen würde. Aber ich habe tatsächlich nochmal richtig Lust, eine lange Motorradreise zu machen. Also einfach, ich weiß noch nicht wohin, ich weiß noch nicht wo. Hauptsache lang und anstrengend und unbequem und da noch einmal sowas durchmachen. Da habe ich extrem Lust drauf. Ansonsten, ich fahre recht wenig Motorrad nur noch auf der Straße. Jetzt ab und zu ein paar Mal mehr, wenn schönes Wetter ist. Aber A, ist die Zeit nicht immer dafür da. Und B, das klingt komisch, die Zeit ist nicht dafür da. Ich verdiene mit den Videos mein Geld. Aber ich habe so viel anderes immer noch nebenbei zu tun. An Videoschnitt und so weiter, dass ich einfach selber zum Motorradfahren auf der Straße nicht komme. Also ich denke mal, langfristig wird es Richtung Rennstrecke gehen. Aber momentan ist es auch ab und zu noch Straße mit dem Fokus, dass ich irgendwann tatsächlich gerne noch mal eine Reise machen würde. Allerdings jetzt mal wieder nach Italien an Gardasee fahren oder so, das fällt halt meistens dann einfach flach, weil ich dann in der Zeit auf der Rennstrecke bin.
Jetzt hast du gerade eigentlich schon für mich eine Steilvorlage gemacht, was die Überleitung angeht. Wir haben jetzt geklärt, was du so für ein Typus bist, wo du herkommst und so weiter. Und du hast aber eben schon gesagt, mittlerweile ist dieses Content Creating dein Beruf geworden. Das war dann nämlich ein nahtloser Übergang nach dem Studium zu dem Stand, wo du jetzt heute bist, richtig?
So halb, also ich habe eine Zeit lang noch gekellnert und das ist alles nach und nach gewachsen. Influencer-Marketing war in der Motorradszene ja noch auch sowieso noch gar nicht angekommen zu dem Zeitpunkt. Da waren wir dann irgendwann viel auf Messen, das haben wir euch ja auch zum Beispiel dann gesehen früher und haben viel gesprochen und es kam nach und nach, Step by Step. Und ich könnte dir gerade nicht genau sagen, wann ich wirklich gesagt habe, so, jetzt nur noch das. Aber der Schritt kam dann doch recht zügig, würde ich sagen. Also nach und nach, man lebt dann ja nicht in wohlhabenden Verhältnissen, zumindest auch ich einfach nicht, und habe das alles nach und nach Step by Step aufgebaut. Ja, so ist das eigentlich eher gekommen. Es war nicht so ein harter Cut, also es war eher ein bisschen weicher.
Aber jetzt verdienst du dein täglich Brot damit? Ich meine, du hast gesagt, du hast eigentlich kaum Zeit, um noch auf der Straße großartig Motorrad zu fahren. Da stellt sich dann aber natürlich die Frage, was machst du dann die ganze Zeit? Wie sieht so eine durchschnittliche Woche bei dir aus? Ich kann mir vorstellen, dass sich das sehr verändert und natürlich auch eventabhängig ist und so weiter. Aber gibt es so ein paar Themen, die man sich so als Struktur bei dir vorstellen kann?
Genau, also es ist auf jeden Fall mega eventabhängig. Im Winter zum Beispiel sitze ich hier ab und zu und denke mir, boah, ich schlafe gleich ein, ich schlafe den ganzen Tag und dann im Sommer ist viel zu tun. So ein bisschen Struktur hat man schon drin. Ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, wir hatten jetzt ein Rennstreckenwochenende, das ging 3 Tage. So, da habe ich jetzt, sagen wir mal, da habe ich jetzt 3-4 Videos aufgenommen. Dann komme ich Montag nach Hause, bin erstmal Knille, so wie jeder andere auch, pack die Sachen aus, kümmere mich um die Bikes, guck mir an, dass alles vernünftig läuft. Da geht schon mal Minimum ein halber Tag schon mal weg. So, dann geht es erstmal los an das Eigentliche, den Content. Also da muss man erstmal die ganzen Videodateien sortieren und dann auf Festplatten laden. Das dauert schon mal wieder. Dann musst du die nochmal sortieren, schauen, wo sind die besten Clips. Dann am besten schaust du nochmal, was du sozusagen nochmal für andere, also jetzt nicht nur für YouTube nutzen kannst, sondern auch für Instagram nutzen kannst. Also da geht auch schon mal, ich sag fast einen Tag drauf, wenn man so 3 Tage Rennstrecke-Event hat. Und dann geht es erst an den Schnitt. Und man kann eigentlich sagen, ich kann es nur für meine Videos immer sagen, ich schneide auch noch alles selbst. Und es liegt jetzt nicht daran, dass ich super langsam im Schnitt bin. Ich kann das eigentlich mittlerweile sehr gut, auch alles selbst beigebracht. Aber pro Minute Video brauche ich 1 Stunde. So ungefähr. Also 10 Minuten Video oder gar länger. Sagen wir 15 Minuten Video, 15 Stunden Arbeitszeit.
Mhm. Also kompletter Schnitt. Nur der Schnitt?
Nur der Schnitt.
Alter Schwede.
Jedes kommt auch aufs Video an, aber gerade das Sortieren und das Zusammenschneiden, das braucht alles. Also das dauert einfach. Es gibt auch Videos, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt mit meinem Papa letztens Motorrad gefahren, haben ein Video zusammen aufgenommen und da redet man einfach durch, da hat man einen coolen Redefluss drin, ist ein komplett anderes Video, das geht natürlich schneller. Aber jetzt gerade zum Beispiel so Rennstreckenvideos, Schnitt auf Musik, da kommt das schon ganz gut hin. Mal ist man schneller, mal ist man langsamer, mal macht man zum Beispiel ein Voice-Over dann, also man kommentiert Dinge noch nach, das dauert alles. Also da geht dann schon mal wieder 3 Tage drauf und dann ist gefühlt die Woche auch schon wieder fast vorbei. Ich mache nebenbei auch noch andere Sachen. Man orientiert sich auch so ein bisschen um. Ich habe noch unter anderem eine Firma gegründet. Wir machen unter anderem auch so ein Supplement für den Motorsport oder gerade auch für Extremsport sind wir gerade dabei, uns in die Richtung auszurichten. Und dann habe ich noch eine Firma nebenbei und da produziere und verwalte auch Content für Firmen, also deren Social-Media-Kanäle. Gar nicht im Motorradbereich, total unterschiedliche Sachen.
Was ist
also,
das dann?
Pulverbeschichtung, dann Lackierereien, Immobilienfirmen, Autohäuser, da gibt's wirklich alles. Also alle, die irgendwie jetzt nicht die großen Influencer oder die großen Reichweiten erzielen wollen in dem Bereich Social Media, sondern die da einfach gut aufgestellt sein wollen, beispielsweise zum Beispiel Immobilienbereich, wird tatsächlich, konnte ich auch zuerst nicht glauben, wird extrem viel mittlerweile auch über Social Media geschaut und führt zum Kaufprozess, weil die Leute schauen, wie sind sie da aufgestellt, ist das ein ordentliches, strukturiertes Bild auf Social Media, und machen da sozusagen ein bisschen, ja, gucken sie, wie sehr kann ich diesem Bauträger jetzt vertrauen, da ein Haus zu kaufen?
Das ist verrückt. Das ist ja ein Ding. Also nicht nur die Ausrichtung der verschiedenen Branchen hin zu Richtung Social Media Präsenzen, sondern quasi auch, das finde ich jetzt tatsächlich in dem Zusammenhang noch viel beeindruckender, wie vielschichtig dein Arbeitsalltag und deine Aufgaben dann tatsächlich auch sind. Ich glaube, das ist für viele unserer Zuhörer wahrscheinlich auch sehr, sehr spannend und interessant zu wissen, weil durch dieses, wie soll ich sagen, sehr gewählt strukturierte oder die sehr gewählt strukturierten Social-Media-Präsenzen hat man ja quasi immer den Eindruck, dass es hier beste Leben den ganzen Tag und nur vom Feinsten und alles shiny und Glitzer. Ach, und hier Kohle in den Arsch geblasen und die Arbeit dahinter, die sieht man ja natürlich nicht. Und das finde ich dann noch umso überraschender, dass du sagst, ja gut, das läuft zwar jetzt so einigermaßen, aber ich habe halt nebenbei noch 2-3 andere Baustellen, die so als Standbeine noch mit dazu entwickelt werden und die zu dieser vollgepackten Woche, wie du es ja gerade schon beschrieben hast, noch on top kommen. Und das will ja dann auch gearbeitet werden. Was würdest du sagen, deine durchschnittliche Arbeitswoche in Stunden, wie lange geht die?
Ich arbeite jeden Tag. Also ich
Montag bis Sonntag meinst du, ne?
Montag bis Sonntag, genau. Also jeden Tag. Das ist aber, ich glaube, es gehen auch viele Selbstständige. Das ist halt einfach so. Irgendwie macht man immer was. Aber dafür nehme ich mir halt tagsüber die Freizeit auch mal. Oder ich muss jetzt nicht um 7 Uhr hier sitzen am Schreibtisch und losackern. Also dafür, ich stehe jetzt auch nicht extrem spät auf. Aber ja, es ist irgendwie alles, man arbeitet irgendwie immer jetzt, was heißt nicht extrem viel, aber so ein bisschen echt so dieses Selbstständige. Jetzt mit Homeoffice ist es noch schlimmer. Man hängt halt immer dann doch dran und tut irgendetwas. Vielleicht jetzt nicht ganz so produktiv, beziehungsweise nicht so wie in einem Büroalltag. Aber boah, ich könnte nicht sagen, ich von 9 Uhr morgens bis 19 Uhr oder so hat man bestimmt immer voll zu tun. Sei es jetzt Video produzieren oder Schnitt oder telefonieren oder irgendwo hinfahren.
Oder mit uns hier podcasten.
Das zähle ich jetzt einfach mal als Hobby.
Oh yeah. Sehr gut. Also keine Pflichtveranstaltung hier. Ja, wollte ich gerade sagen. Keine Pflichtveranstaltung. Das wird hier sogar in den niedrigen Gefilden der Mini-Podcast für uns geehrt.
Aber sag mal, müsstest du das alles so machen? Oder das war ja auch so Teil meiner ersten Frage. Würdest du mit deinem eigentlichen Kerngeschäft, also dem Lukas-Litt-YouTube-Kanal, Instagram-Kanal und so weiter, schon über die Runden kommen?
Ja, auf jeden Fall. Also davon könnte ich leben, aber man schaut natürlich immer, man guckt ja auch einfach langfristig. Ich meine, vielleicht habe ich auch irgendwann einfach gar keine Lust mehr da drauf. Also,
das wäre nämlich auch meine Frage. Macht es noch Spaß, 10 Stunden lang ein Video zu schneiden?
Mir macht es tatsächlich manchmal nicht. aber wenn man jetzt, also ich sag mal, ich komme von einem Rennstrecken-Event nach Hause und best Beispiel zum Beispiel letztes Jahr, da bin ich mein erstes Rennen gefahren und ich wusste so, die Aufnahmen sind cool und das da hatte ich richtig Bock. So, also man hat auch mal, wie bei jeder Arbeit, auch mal keine Lust irgendwo zu, macht es aber natürlich trotzdem und freut sich dann auch am Ende, weiß nicht, ob Michael das zum Beispiel kennt, auch aus dem Videoschnitt, ab und zu habe ich einfach keinen Bock anzufangen. Und dann fängt man aber an zu schneiden und dann macht es doch auch wieder Spaß. Also ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen will. Könnte ich dir jetzt nicht sagen, aber dementsprechend schaue ich halt einfach, was ich sonst so machen kann. Und habe halt auch, das kam tatsächlich auch eher auf Anfrage erstmal, die Möglichkeit halt dann diese ganzen Social-Media-Konten noch mit zu betreuen. Und hey, jetzt aus wirtschaftlicher Sicht, man kann halt gerade solche Dinge wie Content Creation oder so oder eine Agentur haben, kann man ja nochmal deutlich mehr skalieren als jetzt ich als Influencer. Mich gibt's einmal sozusagen. Und das kann man jetzt nicht skalieren und vielleicht auch einfach langfristig so aufbauen, dass man wirklich weiß, ich habe jetzt 10 Jahre lang meinen Kundenstamm oder so. Das ist jetzt mehr für mich einfach ein bisschen ausprobieren. Ich bin 25, ich brauche jetzt da noch nicht so die Sorgen quasi haben. Ich habe Spaß an dem, was ich tue, habe viele Möglichkeiten, was zu machen. Und so nehme ich das mit. Also, genau.
Das bringt mich jetzt tatsächlich direkt wieder so zu diesem Einstieg, wie ich ihn vorhin angesteuert habe mit dieser Geschichte, die da jetzt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung war. Du hast es jetzt ja gerade so ein bisschen umrissen, wie du aufgestellt bist, wie du arbeitest, und dass vor allen Dingen die Skalierbarkeit, wie du es jetzt gerade genannt hast, für dich auf eine gewisse Art und Weise als Personenmarke endlich ist. Jetzt gibt es aber natürlich im Influencer-Umfeld, will ich jetzt mal allgemein sagen, und auch im Motorradbereich im Speziellen, Persönlichkeiten und Kanäle, die da quasi ein bisschen einen anderen Ansatz haben, eher so diese wirklich diese Personenmarke sich als Persönlichkeit herausheben, mehr so Richtung Merch gehen und diesen Lifestyle-Charakter versuchen auszubauen. Ist das bei dir eine grundsätzliche Entscheidung, dass du sagst, ich will diesen Weg nicht so gehen, oder warum stellst du dich so auf, wie du das jetzt eben gerade beschrieben hast?
Also erstmal denkst du das natürlich jetzt nur, weil du nur das mitbekommst. Ich kann jetzt nicht viel daran sprechen, aber die sind auch gut aufgestellt. Also auch in anderen Bereichen noch tatsächlich. Ich habe mich schon bewusst dazu entschieden, einfach auch, weil man natürlich auch im Social-Media-Dasein Phasen, wie ich gerade eben schon gesagt habe, mal durchlebt, wo man dann auch wirklich irgendwie mal keine Lust auf irgendwas hat. Und grundsätzlich habe ich es eigentlich schon immer so von vielen Freunden, von vielen Bekannten immer gelernt, dass man sich immer weiterentwickeln sollte. Dementsprechend taste ich da jetzt quasi einfach mal so in dem, was ich kann, umher und gucke, was mir noch so gefällt. Es war, ja, was heißt eine bewusste Entscheidung? Ja, doch, war eine bewusste Entscheidung, einfach um sich da noch auszuprobieren. Ist jetzt aber nicht irgendwie so dieses, ich muss unbedingt mehr Geld verdienen und deswegen gucke ich jetzt irgendwie noch wild umher, was ich noch so machen kann. Das ist eher einfach aus Interesse und auch gerade, ich habe im Studium auch so viel noch in Sachen Marketing, Wirtschaftspsychologie gelernt. Da ist dieses reine Influencer-Dasein jetzt jetzt auch nicht komplett einnehmend in dem, was ich eigentlich da auch mal gelernt habe. Und dementsprechend schaue ich auch mal, was ich sonst so mit meinen Qualifikationen anstellen kann.
Drücken wir dir natürlich die Daumen, aber gehen wir nochmal zurück auf das, was du jetzt tatsächlich machst, dein täglich Brot. Du hast ja schon gesagt, dein Fokus hat sich auch verändert von Motorradreisen, die du dann medial, wenn man so willst, begleitet hast, zu Rennsport, dort auch Rennstrecken-Events. Aber wenn du jetzt deine Videos allgemein beschreiben würdest, wie würdest du das in Bezug auf die Inhalte, auf das Niveau und so weiter beschreiben?
Ich bin nicht der größte Technikprofi. Ich bin auch nicht der Rennfahrer. Also ich gehe jetzt mal einfach so ein Rennstreckenvideo durch. Was ich halt meiner Meinung nach gut kann, ist A, themenspezifisch filmen. Also ich weiß, wo ich oder wie ich die Emotionen als auch so das Thema Motorrad gut videografisch festhalten kann. Und dementsprechend ordne ich, das ist so quasi das, warum ich meinen Kanal mache. Ich will die Leute so ein bisschen bei meinem Sammeln von Erfahrungen mitnehmen. Darum dreht sich es aber nicht, dass ich der Schnellste und der Erfahrenste bin und immer die besten Tipps gebe. Dafür probiere ich dann Thema Rennstrecke jetzt auch wieder als Beispiel. Zum Beispiel viel mit Instruktoren zu machen. Ich bin sehr gut mit Stefan Nebel zum Beispiel auch befreundet. Mit dem habe ich schon sehr, sehr viele Videos produziert. Also ich probiere schon oder ich will schon auch langfristig immer noch mehr Infos mit reinzubringen. Möchte mich auch selber verbessern, sodass es natürlich auch irgendwie sichtbar wird, hey, der fährt Rennstrecke, und da möchte ich natürlich auch ein bisschen die Akzeptanz, sage ich mal, aus der Rennszene haben, von den ganzen Rennfahrern. Die sind, ich sag mal, da auch immer, was heißt skeptisch, aber so die Influencer halt, so ein bisschen wie der Artikel, da kommen wir gleich noch drauf zu, ein bisschen eingestellt. Und hauptsächlich probiere ich aber eigentlich in meinen Videos einfach die Leute dafür zu begeistern, jetzt beispielsweise mehr auf die Rennstrecke zu gehen und sich da ein bisschen ranzutasten, das zu erleben, was ich da erlebt habe, weil mich hat es von Tag 1 gepackt. Also ich war auf der Rennstrecke und danach hätte ich am liebsten nächstes Wochenende direkt wieder hinfahren können.
Aber du hast einen guten Punkt gebracht. Du hast gerade gesagt, das Fahrerumfeld ist dann gegebenenfalls etwas skeptisch. Warum?
Es ist mehr, also eigentlich ist es gar nicht so skeptisch, es ist mehr diese tiefe Rennsportszene, die, ich glaube, da fehlt ab und zu ein bisschen das Verständnis dafür, was wir machen. Das meine ich immer nie böse, aber die kommen dahin, die sehen, okay, hier zum Beispiel jetzt eine R1 von Yamaha gestellt oder der hat eine Lederkombi gestellt bekommen. Warum kriege ich das nicht? Ich fahre ja viel, viel besser. Aber mittlerweile, und selbst wenn wir uns zum Beispiel die MotoGP angucken, dreht es sich gar nicht mehr um dieses Können. Also Firmen interessiert es nicht unmittelbar, ob du der Beste bist oder ob du einer der Guten bist, sondern du musst dich auch natürlich medial aufstellen, weil die Sponsoren, beispielsweise jetzt ein Rennteam zum Beispiel, die wollen auch gesehen werden. Häufig. Gibt auch manche, die wollen einfach nur, dass der Typ fährt. Aber da ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Unverständnis, da kommen wir auf einmal zur Rennstrecke und ich frage sie, was machen die denn jetzt hier auf einmal? Ich glaube, da, ja, das ist einfach ein Unverständnis gewesen. Was sich aber auch mittlerweile legt, ich kenne auch viele Fahrer, unterhalte mich mit vielen Fahrern, sei es Rennfahrer, Amateurrennfahrern, und nach, was heißt, begreifen sie es auch, aber kommt das Verständnis dafür und sie probieren sich zum Beispiel selbst dann auch mit dem Thema oder sie befassen sich dann auch selbst mit dem Thema.
Das heißt, dem liegt so ein bisschen im ersten Moment der Neidfaktor zugrunde. Höre ich das richtig raus?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Neid und
Unverständnis?
Unwissenheit in dem Themengebiet.
Für die Materie und die eigentlichen Hintergründe für die Kooperation, ne? Also ja. Oder warum Leute, Firmen auf Fahrer zugehen oder quasi Fahrer unter Teams sponsern. Ne?
Das hat nichts mit dem Sport zu tun. Ich habe es schon vor Ort gehabt und das ist ja auch cool und da kommen Leute hin und die Leute habe ich am liebsten, die fragen dann mal kritisch und kommen da hin, was soll denn das jetzt hier? Und genau diese Leute spreche ich dann aber um 19 Uhr abends an, wenn die bei ihrem Bierchen sitzen und einen Entspannten machen auf der Rennstrecke und ich da halt noch stehe, Fotos mache, beispielsweise Produktplatzierungen noch mit aufnehme, anderen Content für die Firmen erstelle oder einfach meine ganzen Daten sortiert, da sage ich einfach, guck mal, ich bin hier tatsächlich gerade zum Arbeiten. Das hört sich komisch an, aber das ist hier gerade mein Job und für dich ist das hier eher gerade Urlaub. Und ich denke, dadurch nach und nach ist das Verständnis schon dafür gekommen und mittlerweile bei den Rennevents, bei denen ich bin, da gibt es keine bösen Blicke mehr, wenn dann ist dann eher nochmal ein, hey, ich hier, du bist irgendwie da an mir vorbeigefahren oder ich bin an dir vorbeigefahren, kannst mir die Aufnahme schicken oder so. So erlebe ich es mittlerweile.
Okay, aber, Entschuldigung, du hast eins auch wieder angesprochen, am Ende des Tages geht es natürlich dann auch irgendwie immer ums Geld. Das, was du und was ihr, ich verallgemeine das jetzt mal so ein bisschen, macht, ist ja letztendlich auch Werbung. Das zieht sich ja durch die meisten Sachen durch, damit verdient ihr auch euer Geld, das kann man ja auch so ganz offen sagen. Anderer Kritikpunkt ist ja aber auch, gehen wir mal weg von diesem Rennstreckenthema. Auch du hast ja angefangen auf der Straße. Und was ja hier oft an Kritik auch mitschwingt, ist ja, dass ihr dort, entschuldige, wenn ich jetzt hier im Plural rede, ja, unterbrech mich bitte jederzeit gerne, wenn du sagst, ja, okay, hör mal auf, hier zu pauschalisieren, du Arsch. Aber dass dort dann natürlich auch Content erstellt wurde, der den ein oder anderen, vielleicht auch gerade älteren Motorradfahrer, doch mal die Nase rümpfen lässt. Wie siehst du solche Kritik oder solche Aussagen?
Grundsätzlich, ja, also ich habe auch angefangen, da will ich mich auch gar nicht rausgehen, es gibt bestimmt ellende Videos, wo ich irgendwie mal ein bisschen zu schnell bin. Eigentlich hat sich das aber tatsächlich immer im Rahmen gehalten, würde ich jetzt behaupten. Und im Rahmen meine ich auch im Sinne von, so, ich kenne viele Motorradfahrer und ich bin auch viel auf der Straße gefahren und ich wurde auch von vielen alten GS-Fahrern mit 180 überholt auf der Landstraße, die sich wahrscheinlich danach aber übers Video aufgeregt haben. Ich finde das alles nicht so kritisch. Ich finde in dem Maße, wir, da sage ich jetzt mal, hier haben sie da das Hamburger Trio, wo ich nicht mit inbegriffen war. die Sören, David, Maddis zum Beispiel auch früher, seine Compilations, auch sehr sportlich gewesen, als auch ich, wir haben eigentlich unseren Content umgestellt. Ich sag mal, dieses Wheelie-Ding, da diskutiere ich ehrlich gesagt ungern drüber, weil ich habe da auch immer noch keinen klaren Standpunkt vom Gesetzgeber oder sonst wie zu, ob das jetzt wirklich illegal ist oder nicht illegal. Aber in Sachen Speed und so verhalten wir uns eigentlich alle sehr moderat. Und jetzt kommt da zum Beispiel, ich hatte jetzt in dem Text da von der FAZ, da war ja irgendwie, wir würden das Rasen befeuern und die lauten Motorräder und so weiter, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so und auch einfach nicht so pauschal, weil wenn ich mir jetzt unsere letzten, also alle Videos angucke, da wurde nie Ghost Rider Style oder Querly, jetzt mal, den zähle ich nicht zu uns, wurde ja nie gefahren. Also bei Quelli, weiß nicht, ob du darauf auch noch hinaus willst, da habe ich mich schon lange gefragt, dass das tatsächlich so gut geht, dass die Videos so authentisch sein, wie sie sind, aber das ist halt einfach illegal.
Punkt. Jetzt hast du gerade schon euch angesprochen und David und Sören, für die, die mit den Namen nichts anfangen können, da geht es um die Kanäle von David Bost und Blackout, das sagt dem einen oder anderen vielleicht schon eher was. Mattis hast du ja auch angesprochen, der ist ja der Name, entstehender Begriff, und hast ihm angedeutet, dass sich da der Content schon verändert hat, also gerade bei Mattis ist es ja sehr, sehr offensichtlich, wenn man den so Anfang der 2010er Jahre sich angeschaut hat, da war das ja immer jenseits von Gut und Böse. Was würdest du denn sagen, ist da der Auslöser für die Entwicklung? Ist das da ähnlich wie bei dir, dass man vielleicht beim Mattis sagen kann, okay, ist halt mehr Tendenz in Richtung Rennstrecke, oder ist das auch durch Außenwahrnehmung und vielleicht auch Positionierung gegenüber Partnern und persönlicher Verantwortung so ein bisschen geschuldet?
Ich glaube, da fließt viel mit rein. Ich glaube, der Hauptfaktor ist einfach wie bei uns allen. Wir haben eigentlich alle gar keinen Bock mehr, beziehungsweise ob ich es früher auch hatte, steht auch in Frage. Also ich hatte nie richtig Bock jetzt, oh, komm, wir ballern jetzt hier wie die Geisteskranken durch die Gegend. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. A, sind wir alle auf der Rennstrecke. Irgendwie ist jeder auch mal schon mal auf den Pinsel gefallen und weiß, wie weh das tut. Man hat da schon mal viel gelernt. Ich glaube, das Interesse am Rasen ist eher gering mittlerweile. Dann natürlich Firmen, das kannst du ja auch nicht machen. Also, oder steht halt auch sowieso im Vertrag drin, dass du da jetzt nicht rasen sollst. Und ich sehe es auch einfach nicht. Es macht einfach nur Stress. Es bringt mir nichts. Und ich habe da ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Und eigentlich, also wenn ich mit dem Sören drüber gesprochen habe, über das Thema, also Blackout, der sieht das auch so. Dieses Rasen ist gar nicht so bei uns drin.
Aber ich finde, man muss jetzt doch mal eine Sache einordnen. Ich bin nicht ganz in diesem YouTube-Game so drin. Was ich aber, wenn ich mal reingeschaut habe, was mir ja doch aufgefallen ist, ist zum einen, ihr habt ja unglaubliche Reichweiten. Vielleicht mal vorab die Frage, stört es dich, wenn du in so einen Hamburger Topf reingeworfen wirst oder eher nicht?
Nö.
Okay.
Also, was heißt Hamburger Topf? Vielleicht einmal dazu, Mattis wurde jetzt in diesem Artikel zum Beispiel da reingeworfen, der lebt jetzt seit ein paar Monaten hier. Also
das ist ja Haarspalterei und soll jetzt auch gar nicht weiter das Thema sein. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, ihr habt ja echt eine enorme Reichweite. Wenn man das zusammenzählt, dann ist man ja locker im Millionenbereich an Zuschauern, die sich das täglich anschauen. Und das sind natürlich auch Zuschauer jeglichen Alters, jeglicher, wie soll man sagen, demografischen Herkunft, die sich das eben anschauen und konsumieren. Und jetzt hast du ja gesagt, dass ihr euch sicherlich auch in einem gewissen Bereich entwickelt habt. Aber ich erinnere mich durchaus auch an Videos, wo es wirklich auch ums Wheelie-Fahren ging, wo sozusagen sich gefreut wird, wenn man asozial ist, wenn von der Seite Leute einen anschauen, wenn es mal richtig knallt. Ja? Und ich glaube, wo wir aufpassen müssen, ist natürlich, also Michel und ich haben es ja auch im Podcast schon oft genug gesagt, ja, kein Motorradfahrer ist jetzt hier der Heilige. Und jemand, der sich so hinstellt und sagt, also ich bin ja immer total vorbildlich und so weiter, das ist natürlich lächerlich. Das kann man dem ja mal einfach mal von vornherein nicht abkaufen. Aber der Unterschied ist halt doch, der GS-Fahrer, der dich mit 180 irgendwo auf der Landstraße überholt, macht letztendlich den viel schlimmeren Quatsch, aber es sehen halt nicht so viele. Er hat nicht so eine Vorbildfunktion und er verdient damit halt nicht so das Geld. Und ich glaube, das ist ja schon ein Thema, das man sich irgendwie anschauen muss. Und mein Gefühl ist, korrigiere mich auch hier gerne, dass ihr euch natürlich auch auf den Weg Rennsport vorbereiten konntet, dass ihr dort hinkamt, weil ihr jetzt heute dort steht, wo ihr eben steht. Aber das war ja auch nichts, wo ihr damals gesagt habt, nach dem Studium im Kellnern durch geht's auf die Rennstrecke, weil wir wissen ja alle, das ist einfach super teuer. Und alle, mich inbegriffen, fangen irgendwie an mit dem günstigsten Material, außer sie sind von Beruf Sohn irgendwie, arbeiten sich dann so langsam hoch. Ne? Also das ist ja eurer Entwicklung sicherlich auch so ein bisschen geschuldet.
Ich habe ehrlich gesagt, ich habe so viele Videos hochgeladen. Also da ich weiß wirklich nicht mehr, ich müsste jetzt gerade mal selber parallel gucken. Ich wüsste aber nie, wo wir Videos hatten, wo wir wirklich, wirklich unnormal zu schnell waren, dass das so, dass man es A mit einem, weiß ich, mit diesem Landstraßenrasern vergleichen könnte. Wenn dann, hat sie es A im Rahmen gehalten, also was im Rahmen, was heißt im Rahmen, aber ich sag mal, in dem eher kleineren Verstößen-Rahmen. Ich kann das gerade eigentlich nicht so bestätigen und auch nicht, dass wir uns auf der Straße irgendwie darauf vorbereitet hätten oder sowas. Es gibt bestimmt Videos, da waren wir mal irgendwie zu schnell, aber ich finde irgendwie, dieses Thema Rasen wird extrem stark irgendwie mit uns verbunden, was aber größtenteils einfach nicht in unseren Videos stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob dieses Thema Wheelie vielleicht eher mit Rasen gleichgesetzt
also,
wird.
Also, das muss ich vielleicht nochmal sagen. Mir geht es ja jetzt auch gar nicht um den einzelnen Fall. Und mir ist es am Ende des Tages, weil ich selbst habe auch beim Motorradfahren nicht immer beide Augen auf dem Tacho. Es wäre ja willkürlich. Gleichzeitig hat man irgendwie über 150 PS unterm Arsch und ist damit halt dann mal irgendwie schnell. Das ist nicht das, was ich meine. Und das ist auch nicht das, was ich kritisiere. Sondern was ich einfach finde, und ich glaube, der Kritik müsst ihr euch auch einfach stellen, ist, dass es ja doch schon auch ums Extreme geht und was auch dieser Artikel aufgenommen wird. Und natürlich, wenn du das jetzt mit Querli gleichsetzt, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber und es gibt da auch andere Extreme, ja. Aber am Ende des Tages ist es doch schon so, dass sich natürlich solche Videos und alle Auftritte auch ein bisschen über Emotionen verkaufen. Und dass sicherlich nicht der Erfolg der gleiche gewesen wäre, wenn man jetzt sagen würde, so, wir fahren jetzt hier entspannt lang und wir achten immer darauf, dass die Anwohner keine lauten Geräusche hören. Und das ist ja sicherlich auch was, weißt du, es geht dann ja darum, es muss knallen, es muss Spaß machen und so weiter. Und wo ich mir einfach nur manchmal nicht sicher bin oder was mich dann persönlich einfach auch daran stört, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, da schauen vielleicht auch Leute mit, die das nicht so differenziert einordnen können wie ihr, die dann einfach nur ein Video sehen. Ich habe hier jetzt gerade mal noch parallel YouTube aufgemacht. Da steht dann im Titel, ich habe das Video nicht gesehen, deswegen möchte ich dir auch nichts unterstellen. Da steht aber einfach nur 299 km/h, Yamaha R1 German Autobahn. Also daraus lese ich natürlich schon, du bist bei tempofrei irgendwie unterwegs. Du weißt, genau, was du machst. Jeder von euch kann endgut Motorrad fahren, da steht ja irgendwie überhaupt nichts zur Diskussion. Ich unterstelle einfach nur, dass wenn ich mich zurückerinnere an meine erste Zeit Motorradfahren, da muss ich heute drei Kreuze machen, dass ich hier heute noch sitze und rede, weil ich auch so schon von meinem Umfeld natürlich extremst gepusht wurde in so gewissen Bereichen. Und da denke ich einfach immer, oder diese Gefahr sehe ich bei solchen Videos, ja, dass dann Leute denken, wow, Wheelie, cool, schnell Autobahn fahren, jo, aber die sind dann halt vielleicht nicht so differenziert und finden es auch noch geil, das halt dann im gekennzeichneten Bereich zu machen und sind aber halt vielleicht.
Ja, aber dafür kann ich dann ja nichts.
Ja, also ich muss sagen, ich glaube, man sollte da so ein bisschen differenzieren. Ne? Also Jan hat natürlich an einer Stelle recht, das ist quasi der, ich nenne es jetzt mal Extremismus, aber das ist mein persönlicher Eindruck und ich beschäftige mich ja sehr, sehr viel mit der Szene und mit der Materie und das nicht nur beruflich, sondern halt auch privat, dass dieser Extremismus hin Richtung Clickbaiting nicht zwangsläufig was zu tun hat mit dem Content, der da einhergeht. Ne? Also ich glaube, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, wird eher Wert gelegt auf extrem reißerische Titel und Videobeschreibung und auch Thumbnails, ne, das ist, und Gesichtsausdrücke, ne, so holst du die Leute an Bord und das macht ja an der Stelle tatsächlich der Artikel auch nicht anders, ne, also der Artikel, um den es geht, klickst um jeden Preis, da ist quasi der Untertitel, die Szene der Motorrad-Influencer ist außer Rand und Band, mit asozialem Verhalten wird auf YouTube viel Geld verdient und die Industrie beteiligt sich an diesem Irrsinn. Was möchte dieser Titel, was möchte dieser Untertitel? Ja, klick mich, lies das Ding, ne? Und so ähnlich ist das ja auch im Videobereich. Und diese 299, die du jetzt quasi in diesem expliziten Beispiel angesprochen hast, ne, kann sein, dass das mit Sicherheit den einen oder anderen motiviert, schnell zu fahren. Aber so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ne, die Einflüsse und die Lust darauf, sowas zu machen, ist bei mir als Motorradfahrer, jetzt nehme ich mich als einzelne Privatperson, war damals sowieso da. Ich wollte immer gucken, was läuft in die Möhre, ne? Und dann bist du vielleicht auf die Autobahn gegangen und dazu brauche ich dieses Video nicht. Und genauso wurde das ja auch damals, also ich komme ja noch aus einer Zeit, in der du nur Print konsumiert hast und was waren da die reißerischen Artikel? CB1000XX gegen die erste Hayabusa, 300 km/h Duell auf der deutschen Autobahn. Ne? Das hat mit meines Erachtens gibt es da keinen wirklichen Unterschied und der Einfluss auf die, die das wollen und konsumieren, ist quasi immer der gleiche.
Ich verstehe auch grundsätzlich den Punkt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich 100% in diesem Video gesagt habe, aber ich kann mich noch dran, also A, sowas wie, ne, mach das in Schutzkleidung und tatsächlich, wenn man nur diesen Titel liest, tut mir leid, also wenn ich dann jemanden dadurch schlecht beeinflusse, aber YouTube ist dafür da, ein Video anzugucken. So. Und in dem Video bin ich mir ziemlich sicher, dass ich eigentlich sowas sage, oder zum Beispiel, ich habe das auch mal in meiner GSX-R gemacht, dass ich da wirklich sage, ja gut, habe ich jetzt einmal gemacht, aber ist ja auch so, also davon habe ich nichts. Also der Schluss von diesem Video ist ja nicht, Leute, ihr müsst es unbedingt alle auch machen, sondern ey, ich fahre jetzt einmal auf die Autobahn, ich glaube, ich sage sogar so, ich will einmal gucken, wie geht das Ding? Und das war's.
Ja, also kann ich auch total verstehen. Womit ich mich aber trotzdem schwer tue, ist, wenn du dann sagst, dafür kann ich ja nichts. Natürlich bist du nicht derjenige, der zu demjenigen sagt, gib irgendwie Vollgas und so weiter, ja. Und wenn du solche Videos nicht machen würdest, würde es irgendjemand anders machen. Ihr findet ja in dem Sinne auch, entschuldige jetzt wieder, ihr sehr pauschal, ihr findet das Rad ja in dem Sinne auch nicht neu. Bloß finde ich einfach, habe ich manchmal das Gefühl, und ich möchte mich loslösen von diesem FAS-Artikel, weil das ist einfach nur meine Meinung, die hatte ich schon vor diesem Artikel. Ich finde, bei so einer breiten Zuschauerschaft, mit dem Geld, das dann dort auch verdient wird, in welchen Summen auch immer, hat man dadurch natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Und die wird man auch nicht los, weil es muss ja klar sein, dass wenn dort 900.000, 500.000, 1 Million Zuschauer sich so ein Video anschauen, wenn davon sich Leute irgendwie Merchandise bei irgendwelchen YouTubern kaufen, dann wollen die natürlich so sein wie die, die wollen dazugehören. Das macht ja auch so eine ganze Influencer-Szene auch irgendwie mal aus. Das ist wirklich, das gibt es ja in allen Bereichen, muss ja nicht nur beim Motorradfahren so sein. Dass die Leute sich dadurch natürlich auch so ein bisschen identifizieren. Das war früher mit Rockbands und so ja nicht anders. Und da muss man sich einfach bewusst machen, finde ich, wenn ich solche Pullis verkaufe, dass die Leute natürlich dann auch sagen werden, wow, ist total geil, wenn uns die Leute irgendwie mal asozial finden. Ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, dass du das hier irgendwie propagierst oder du das gesagt hast. Das ist mir bloß in irgendwelchen Videos auch schon mal aufgefallen. Dass es natürlich darüber gelacht wird, wenn man in Wheelie an Leuten vorbeifährt und die schauen entgeistert entgegen. Und mich stört das halt deshalb, weil ich im Umkehrschluss auch denke, es passiert gerade so viel gegen die Motorradindustrie, wenn man eben Lautstärkeverbote hat, wenn man Fahrverbote hat und so weiter, dass solche Videos natürlich, auch wenn ihr das nicht intendiert, dazu hergenommen werden wird von den Leuten, die das kritisieren, um so richtig Wasser auf deren Mühlen zu machen. Das ist mein persönliches Problem, das ich so ein bisschen mit solchen Inhalten dann auch habe, wohlwissend, dass sich das jetzt auch gerade bei dir auf einem anderen Niveau bewegt und du dich auch dort anders entwickelt hast, ja, und man damit auch immer wächst. Aber ich finde, dieser Kritik muss man sich halt durchaus annehmen.
Also, an dieser Stelle möchte ich ganz kurz einwerfen, dass unser Proljan letzte Woche am liebsten die Podcast-Folge abgebrochen hätte, um fehlzündend durch die Münchner Tunnel zu fahren.
Das war jetzt eine ganz klare Lüge, aber nochmal, das würde ich dann aber hier auch an der Stelle nicht erzählen. Aber
das ist ja das Witzige. Also grundsätzlich, du hast recht. Verantwortung, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mhm. Also, ich habe mir irgendwann, oder eigentlich habe ich schon immer gesagt, so Verantwortung, ich fahre eigentlich, also ich glaube, du findest wenig Videos, wo ich keine Schutzkleidung anhabe, weil das für mich ein Punkt war immer so, dass das sollte man auf jeden Fall nicht online zeigen. Dann Thema zügig oder Wheelies lernen. Ich kann auch immer noch keine Wheelies. Ich habe bestimmt auch mal im öffentlichen Straßenverkehr einen gemacht. Es geht irgendwie. Aber das ist jetzt nicht wie beim David Boss oder so zum Beispiel, wo die Leute dann tatsächlich komisch gucken oder sich freuen oder nicht freuen, weil der da in 3 km/h irgendwie rumtänzelt. Aber da haben wir auch, also das ist immer das ist auch das, was Michael vielleicht meinte, so die Titel und die Titelbilder sind häufig tatsächlich auch anders als das Video, weil im Video, so kann ich es nur aus meiner Erfahrung sagen, ob es immer so ist, bei den anderen weiß ich nicht, wird häufig sogar sowas gesagt. Leute, übt das auf
abgesperrten Straßen.
Auf abgesperrten Gelände oder sowas. Oder lernt Knieschleifen nicht auf der Straße. Das sind alles Dinge, die haben wir schon sehr oft wiederholt. Ich glaube, dass man als aktiver Abonnent da gut abgeholt wird. Meiner Meinung nach, zumindest bei mir, bei den anderen würde ich eigentlich sagen auch, Aber wenn jetzt irgendein Fremder irgendwie da reinkommt, dann sieht er das nicht oder hört er das vielleicht nicht. So, bestes Beispiel ist einfach dann ein Jochen Vorfelder, der sich, glaube ich, einfach nicht jedes Video angeguckt hat.
Ja, und oder nenn mich beim Namen. Ich schaue mir auch nicht jedes Video an, habe aber eine umso stärkere Meinung dazu, was man natürlich auch gerne kritisieren darf.
aber so. du hast es jetzt gerade angedeutet, ne? Also den aktiven Abonnenten, die viel konsumieren und auch regelmäßig die Inhalte der verschiedenen Kanäle und auch treue Abonnenten sind. Wie groß wird denn da bei dir oder vielleicht auch bei euch der Community-Gedanke geschrieben? Denn mir ist jetzt tatsächlich in diesem Gespräch was aufgefallen, was diese Prägung angeht. Ne? Ich weiß nicht, kennt ihr die Gruppe Knieschleifer aus Überzeugung?
So, vom Namen her irgendwie. Mal gehört, das war irgendwie
also,
ein komisches Sippschaft.
Das nicht die, also die immer mit Hoodies über die Messen laufen und dann steht
genau,
das auch
genau. Also das ist eine große Community, ich glaube, basiert irgendwie auf einer Facebook-Gruppe, gibt es inzwischen so viele verschiedene Chapter, also Knieschleifer Rheinland-Pfalz, Knieschleifer Kaiserslautern, Knieschleifer Frankfurt, was whatsoever, ne? Riesige Community, ne? Das Knieschleifen aus Überzeugung ist Titel der Community, Name ist eigentlich in der Regel Programm, aber wenn du dir die Leute anschaust, ne, die diese Hoodies tragen oder die sich damit identifizieren, für die spielt dieses Community-Ding eigentlich eine viel größere Rolle. Die meisten Leute, ich will jetzt nicht sagen die meisten, aber ein Großteil der, die da vereint sind, können überhaupt gar kein Knie schleifen und wollen das auch gar nicht. Ne?
Ja. Also das wollte ich auch noch sagen. Also ich kenne auch viele Abonnenten. Und es mag bestimmt den einen oder anderen Influencer, der dann auch ein Wheelie fahren will oder auch mal schnell fahren will. Keine Frage, aber ich kenne auch wirklich sehr viele Abonnenten, noch besser auf der Rennstrecke. Bei mir kommen immer sehr viele Leute auf die Rennstrecke, freuen sich, mich zu sehen, gucken dazu und sagen selber, ey, für mich wäre das gar nichts. Also, die gucken das, die interessiert das, aber sie machen es nicht. Das ist das Problem. Dieses ganze Thema ist so, du müsstest jeden Einzelfall eigentlich auseinandernehmen, um ihn dann irgendwie zu bewerten. Das ist irgendwie, ja, es bleibt nach wie vor auch einfach nicht leicht, sich jetzt da so die feste Stellung dann oder die Meinung dann zum Bereich Verantwortung und Nachmachern zu haben.
Aber du hast vorhin erwähnt, dass du zum Beispiel ein Video hast oder gerade produzierst, wo du mit deinem Vater eine Tour gefahren bist. Wie sieht dein Vater solche Videos, sagen wir jetzt mal, die expliziteren? Ich weiß, du hast deinen Schwerpunkt anders gelegt. Das ist auch nicht mehr so. Du hast selbst gesagt, mit dem Video, das wird mal schwierig. Aber wenn er das natürlich mitbekommt, was
sagt er? Der sagt, er hat es früher nicht anders gemacht. Da gab es nur kein YouTube. Und das höre ich aus vielen Ecken und auch von vielen Älteren, die jetzt sagen, ja, ich habe den Artikel gelesen, aber wir waren doch früher nicht anders.
Aber kannst du denn die Kritik grundsätzlich schon auch verstehen oder würdest du sagen, nee, das ist ja jetzt irgendwie alles gar nicht so und das ist bei den an den Haaren herbeigezogen?
Also, jetzt zu dem Artikel meinst du, ne?
Ja, also auch das, was ich gesagt habe, ich habe mich da ein bisschen losgelöst eigentlich von dem Artikel, so grundsätzlich, was einem da entgegenwirkt, von wegen.
Grundsätzlich die Verantwortung kann ich nachvollziehen. Ich kann nur nicht, also was heißt, ich kann nicht nachvollziehen. Ich bin nur für mich der Meinung, dass ich für das oder ein Verantwortung oder ein ausreichendes Maß in meinen Videos da mitgebe, dass ich dieser Verantwortung gerecht werde. Am Ende fährt jeder sein Motorrad und wie er das fährt, hat am Ende auch er zu entscheiden. Aber ich denke, durch meine Videos, durch meinen Input, meiner Meinung nach auch durch den Input der anderen, lass es vielleicht ein paar Ausreißer-Videos geben, keine Frage, aber werden wir dem auch gerecht. Querly, andere Sache.
Also ich wollte dir aber auf jeden Fall auch nochmal ganz hoch erhalten. Also es gibt eben da auch Ausmaße, da wo es nochmal in eine andere Richtung geht, ja, wo die Leute vielleicht auch einen anderen Hintergrund haben, die diesen Content erstellen. Ein ganz prominentes Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber es gab dann ja auch sogar mal im NDR, glaube ich, eine Doku, wie hieß die? Boah, weiß ich gar nicht mehr.
Alpi.
Ja, genau, wo es ja tatsächlich einen Todesfall gab. Ich bin in dem Thema gar nicht so genau drin. Gab es auf jeden Fall.
Ist auch ein schwieriges Thema.
Gab es eine sehr, sehr lange Doku. Ich weiß nur, dass ich die auch mit Michel damals irgendwie ewig lang diskutiert habe. Was ich auf jeden Fall cool fand und was ich dir hoch anrechne, ist, dass du dich dort eben auch den Kameras gestellt hast. Ich weiß auch, dass du dann im Anschluss ein YouTube-Video gemacht hast, weil du dann deine Aussagen oder überhaupt das Ganze nochmal einordnen wolltest. Ja. Denke ich, kann man aber auf jeden Fall. Rasa als Mörder heißt sie, glaube ich. Kann das sein?
Es kann gut sein, ja.
kann ich auf jeden Fall trotz allem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, gepaart mit dann dem Video auch von dir. Und dann kann sich jeder da, glaube ich, ein eigenes Bild von machen. Aber Fakt ist, glaube ich, schon, dass es auch Leute gibt, die oder YouTuber gibt, die nicht so ticken wie du und sich dann auch diesen Sicherheitsfaktor nicht so bewusst machen. Alpi, ich kenne seinen Inhalt nicht. Querli weiß man das ganz offensichtlich, dass da auch einfach mal ganz bewusst hardcore auf alles geschissen wird. Aber mal davon weg, zum Abschluss, weil wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, noch eine Frage an dich. Wie schätzt du in diesem ganzen Influencer-Game die Rolle der Motorradindustrie und der Branche als solches ein?
Meinst du jetzt im Sinne von finanziellen, im Sinne von wie wollen sie sich darstellen oder?
Genau, alles. Also man hat ja jetzt in diesem Artikel beispielsweise auch Hersteller gesehen, die sich dann doch sehr distanziert haben von dem Thema Influencer-Marketing und so weiter. Wie authentisch das dann ist, sei mal dahingestellt, ja. Aber glaubst du, die haben gewisse Kritiken, die ich jetzt beispielsweise auch geäußert habe, eher noch beflügelt? Siehst du die eher so als Bremser? Glaubst du, das ist die Zukunft, dass sich Hersteller letztendlich auch zunehmend über Personen greifbar machen wollen oder wie schätzt du das so ein? Und dann natürlich auch die finanzielle Rolle, wo geht das hin? Wo gehen die Werbeaufwendungen hin?
Also grundsätzlich kriege ich es jetzt von vielen Partnern, mit denen ich zum Beispiel arbeite, auch mit, dass die es natürlich werden Reichweiten verglichen, sei es jetzt, dass man eine Reichweite mit einer Zeitschrift vergleicht, es wird natürlich auch geguckt, die Qualität der Reichweite, keine Frage. Erstmal grundsätzlich Verantwortung, ich denke, da sind die Unternehmen bei und meiner Meinung nach, deswegen widerspreche ich da eigentlich auch dem Herrn Vorfelder, der ja den Unternehmen, glaube ich, viel Unwissenheit auch vorwirft und Verantwortungslosigkeit, wie sie sowas in Anführungsstrichen, so wie er es geschrieben hat, unterstützen können. Ich denke, es wird mehr werden an Social Media. Die Art und Weise wird tatsächlich nochmal interessant werden. Ich glaube, es geht viel einfach Richtung Community bilden, dass solche Gesichter wie wir zum Beispiel, aber vielleicht auch andere kleine Influencer, die wahrscheinlich irgendwann größer werden als ich oder irgendwie anders wachsen, es werden immer Gesichter geben zu den Marken. Da mache ich mir wenig Sorgen, beziehungsweise Sorgen, da denke ich aber, das wird in die Richtung gehen. Dann darüber wird wahrscheinlich viel Community gebildet. Ich habe jetzt hier, bestes Beispiel, Michael Metzler hat ja zum Beispiel jetzt 20.000 Follower auf Instagram. Und nur kurz nebenbei. Und ich glaube, in solche Richtungen wird es gehen, dass die Firmen probieren, eine Community zu bilden, um immer so ein bisschen in den Köpfen der Motorradfahrer zu sein. Und das wird unter anderem auch dadurch laufen, dass Influencer genutzt werden, um auf Gewinnspiele aufmerksam zu machen oder einfach auch so ein gewisses Branding einfach zu haben auf den Bikes, auf den Sachen. Ich habe jetzt hier ein Beispiel, ich screenshotte mir sowas dann auch gerne, hat einer zum Beispiel einen Karo-Reifen von Metzler gekauft. Ich bin diesen Reifen noch nie gefahren, aber er hat mir geschrieben, hey, ich bin irgendwie darauf auf dich aufmerksam geworden und ich glaube, dieses ganze Influencer-Marketing wird einfach so ein ergänzender Schritt, so wie es in vielen anderen Branchen auch ist, zum Kaufprozess sein. Und dementsprechend werden das die Firmen weiter ausarbeiten. Ich denke dann auch einfach mit mehr Budget, sei es jetzt, ob es dann der einzelne Influencer ist, der bezahlt wird oder Kampagnen, die geschaltet werden im Rahmen von Gewinnspielen oder was auch immer, das wird schon wachsen.
Aber hattest du einmal irgendwie das Gefühl, du müsstest was machen, worauf du nicht so richtig Bock hättest aufgrund eines Partners?
Noch nie, aber ich habe ja auch nur Partner, A, die ich mir mit ausgesucht habe und B, die haben halt was mit Motorradfahren zu tun und wenn die jetzt mit irgendeiner komischen Idee kommen, Metzler damit kommt, stell dich bitte nackt in einen Motorradreifenstapel, dann würde ich denen auch sagen, ja.
Mach mal selber.
Mach ich nicht. So, das hatte ich tatsächlich noch nie. Also, ich glaube, da gibt es andere komische Placements in anderen Influencer-Bereichen, wo auf einmal irgendwelche, weiß ich nicht, Gaming-YouTuber dann irgendwelche Maggi-Gewürzsoße bewerben oder so. Aber gerade dadurch, dass wir im Bereich Motorrad sind, ist das, glaube ich, alles sehr authentisch.
Okay, das ist vielleicht die letzte abschließende Frage. Du musst nämlich eigentlich los, aber
ja.
Wie viel Lukas steckt in dem Lukas, den man auf Social Media sieht?
Bis auf, dass ich also ein bisschen das, was mit den Firmen, was ich vor euch vorhin erzählt habe, jetzt nicht so unbedingt teilen muss, ich meine Freundin noch nie gezeigt habe und ich ab und zu beim Autofahren wahrscheinlich schon ein bisschen mehr ausraste, so 90% bestimmt.
Okay, also das sehr waren, authentisch die ganze Geschichte.
Schon.
Das waren sehr ehrliche Worte von einem ehrlichen Typ. Lukas, ich möchte deine Zeit nicht weiter ausreizen. Ich fand es super cool, dass du hier warst, dass du dich auch meinen kritischen Fragen so gestellt hast. Bei allen Kritiken, die man dort übt, muss man auch sagen, Lukas hat sich in der Vergangenheit nicht zuletzt durch die NDR-Doku auch immer hingestellt und ist gerade gestanden für das, was er macht, wie er es macht. Ich denke, auch hier ist es wieder, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns oder schickt sie ihm direkt auf seine Social-Media-Accounts, die wir natürlich zu den Shownotes hier packen werden. Und ja, vielleicht sprechen wir uns dann irgendwann nochmal wieder. Dir auf jeden Fall trotzdem weiterhin alles gerne. Gute, viel Erfolg. Und nochmal herzlichen Danke. Dank. Wenn du jetzt noch ein paar Worte loswerden willst am Ende, dann schieß los, bevor der Michael anfängt zu labern.
Oh Gott, das will ich. Ich glaube, ich habe genug geredet. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu erzählen. Boah. Außer? Muss ich beim Mikrofon noch irgendwo stumm schalten werden? Oder werden Michael jetzt noch erzählt?
Hoffen wir, dass es mit der Aufnahme geklappt hat. Nee, ich glaube, dann ist das auch gut so, wie es ist. Wir sagen nochmal herzlichen Dank. Was steht als nächstes bei dir an?
Eigentlich Rennstrecke in Hockenheim. Das ist aber momentan, das ganze Jahr ist ja Corona-mäßig auch noch nicht so ganz sicher. Dementsprechend müssen wir mal gucken, ob das da alles so stattfinden kann. Und ansonsten ein bisschen Schrauben und Motocross will ich jetzt endlich mal lernen.
Geil.
Gute yes. Sache. Genau, da möchte ich mich an der Stelle auf jeden Fall auch noch dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und hier Rede und Antwort gestanden hast. Und für diejenigen, die jetzt die ganze Zeit zugehört haben und sich gefragt haben, wer ist eigentlich Lukas Litt? Schaut mal hier in den Shownotes vorbei. Wir werden auf jeden Fall die Kanäle von Lukas verlinken. Wenn ihr vorher schon suchen wollt und nicht in die Shownotes gucken, Litt like Lukas auf Instagram und Lukas Litt auf YouTube findet ihr auf jeden Fall riesige Kanäle für den Motorradbereich. Schaut mal vorbei und macht euch ein Bild, dann könnt ihr mitreden. Und wir sind auch sehr gespannt, was ihr grundsätzlich vom Thema haltet, wie eure Meinung dazu ist. Lasst es uns gern wissen über Instagram, Gasgeflüster sind wir am Start. Dann natürlich als Reaktion auf unsere Sendung auf der Website, die wir jetzt tatsächlich endlich am Start haben. Ja, also über alle Kanäle haut uns rein und vielen Dank auch an euch und ich sage bis zum nächsten Mal.
Ciao.